Willkommen bei Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Ein Podcast vom RIFS, Research Institute for Sustainability am GFZ Potsdam. Zusammen mit der Dialogplattform Helmholtz Klima.
Wir haben eben das Problem mit Sturmfluten durch den ansteigenden Meeresspiegel. Und auch wenn wir nicht direkt an der Küste liegen, ist Bremen eine Großstadt mit extrem hohem Tidehub. Also wir merken das hier in der Stadt tatsächlich auch, die Gezeiten und alles, was dazu gehört.
Wenn wir jetzt auf den deutschen Raum gucken, ist ein ganz wichtiger Teil im öffentlichen Raum sichtbar machen und sich als Bevölkerung bewusst machen, dass Klimaanpassung keine ausschließlich technische Frage ist, wo es nur darum geht, wie hoch soll der Deich sein, sondern es ist die Frage, wer wird wann zu welchem Preis geschützt.
Ohne Deiche bekäme man in Bremen mindestens zweimal pro Tag nasse Füße. Ohne Küstenschutz wäre bei Flut fast ganz Bremen sogar überschwemmt. Der Meeresspiegel steigt weltweit an und bedroht Küstenstädte und besonders Städte, die an Flüssen liegen, wie Bremen an der Weser oder auch Jakarta in Indonesien. Mein Name ist Julia Fissmann und ich begrüße Sie zu Wissenschaft und Politik im Gespräch. Und ich freue mich, mit zwei Frauen zu sprechen, die sich mit Küstenschutz auskennen und mir beschreiben können, warum das Thema Klimaanpassung auch für Menschen relevant ist, die nicht an der Küste leben. Zugeschaltet online in Bremen ist Bitja Menzel. Sie ist Mitglied der Bremischen Bürgerschaft von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und sie ist Sprecherin für Bau- und Stadtentwicklung, Ernährung, Landwirtschaft, Beiräte, Bürgerbeteiligung und Petitionen in Bremen. Hallo Frau Menzel.
Hallo.
Auf der wissenschaftlichen Seite bei mir ist Theresa Erbach. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind.
Hallo.
Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am RIFS und forscht zu Klimawandelanpassung und zur Rolle von kulturellem Erbe in Transformationsprozessen in Küstenstädten wie Jakarta, Alexandria und Bremen. Frau Erbach, da würde ich mich gleich mal für interessieren, was haben denn Alexandria, Jakarta und Bremen gemeinsam?
Ja, also erstmal gibt es natürlich sehr viel, was diese drei Städte unterscheidet. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass alle mit der Thematik Überflutung und Schutz vor Flut beschäftigt sind, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise.
Frau Menzel, was sind denn die besonderen Herausforderungen für die Stadtplanung, für die Sie ja eben auch zuständig sind in Bremen, einer Stadt, die eben, wie ich es auch erzählt habe, von Deichen abhängig ist?
Das ist richtig. Wir sind sehr abhängig vom Deichschutz und all den Themen, die damit in Berührung sind. Und ich glaube, eine große Herausforderung ist tatsächlich das Bewusstsein in der Bevölkerung und manchmal aber auch im politischen Raum auch wirklich konstant für dieses Thema aufrechtzuerhalten, weil die Deiche in unserem Stadtbild relativ normal sind und vielleicht so ganz schwere Sturmflutereignisse auch schon so weit zurückliegen, dass Menschen teilweise, glaube ich, gar nicht mehr genau registrieren, was wirklich das Gefahrenpotenzial auch ist.
Wie gehen denn Menschen in Küstenstädten, die von dieser Gefahr eigentlich wissen und mit Deichen eben leben und leben lernen, Frau Erbach, um?
Ja, also auch da gibt es natürlich große Unterschiede. Also wie Frau Menzel schon gesagt hat, gibt es natürlich immer zum einen die Möglichkeit, dass man sich so daran gewöhnt, dass man es gar nicht mehr wirklich wahrnimmt. Und dann nimmt man diesen Deich viel mehr als Fahrradweg wahr, weil eben oft dann zum Beispiel oben Fahrradwege gebaut werden und ist sich überhaupt nicht mehr der Bedeutung bewusst, den diese Deiche eigentlich für die Stadt haben, dass sie wirklich das Leben in dieser Stadt überhaupt erst ermöglichen. Und dann gibt es natürlich auch andere Situationen, wie zum Beispiel in Jakarta, wo es eine Seawall wird es auf Englisch genannt. Im Deutschen würde man Schutzmauer sagen, die sich dort direkt an der Küste befindet. Und da ist es aber so, dass sehr viele Leute in Nordjakarta, also die dort direkt am Wasser leben, auch vom Wasser abhängig sind, weil sie zum Beispiel Fischerei betreiben. Und dann auch versuchen, diese Schutzstrukturen zu überwinden und da kleine Brücken und Leitern und so bauen, um überhaupt diesen Zugang zum Wasser aufrechtzuerhalten. Und es ist in Alexandria zum Beispiel so, dass es dort früher so eine große Strandkultur gab und die Leute es eben auch gewohnt waren, Zeit am Wasser zu verbringen, sowohl am Strand als Erholungsraum, aber auch zum Angeln. Da werden jetzt auch Betonpoller überall auf die Strände gestellt, um eben das Verschwinden der Strände einzudämmen, die quasi langsam so vom Wasser abgegraben werden. Und da trotzen die Leute quasi im Moment so ein bisschen den Umständen und stellen dann einfach eben ihre Stühle zwischen Straße und Meer auf so aufragende Betonkonstruktionen.
Schön. Frau Menzel, in Bremen sollen ebenfalls neue Hochwasserschutzanlagen gebaut werden. Dafür sollen Platanen am Weserufer weichen. Die sogenannte Stadtstrecke ist so als großes Neubauprojekt geplant und umstritten. Also es soll natürlich dem Hochwasserschutz dienen, aber auch die Lebensqualität in Bremen verbessern. Mit welchen Argumenten können Sie bewegte BürgerInnen überzeugen, dass eben die Platanen jetzt nicht ganz so wichtig sind wie der Hochwasserschutz?
Ja, da sprechen Sie direkt das absolute Reizthema in diesem Zusammenhang in unserer Stadt an, was auch wirklich schon jahrelang ein Reizthema ist, lange bevor ich überhaupt in der Politik aktiv war. Und bei der Stadtstrecke ist so das Grundproblem, also das wird Frau Erbach auch bestätigen können, man sagt ja, Bäume gehören nicht auf einen Deich. Und wir haben aber eben eine Hochwasserschutzanlage mit großen Platanen, mit Bäumen auf dem Deich. Und die sorgen dafür, dass zum Beispiel bei Sturmfluten die Gefahr besteht, dass die Wurzeln zum Beispiel rausbrechen aus diesem Schuttwall. Es ist tatsächlich auch kein adäquat angelegter Deich. Und was hinzukommt, ist, dass die Bestickhöhe der Hochwasserschutzanlage auch gar nicht ausreichend ist für das, was auf Bremen in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht zukommen wird. Und deswegen hat man sich schon sehr frühzeitig in Bremen Gedanken gemacht, wie wir diese Hochwasserschutzanlage ertüchtigen können. Und man hat auch einen breiten Beteiligungsprozess angelegt und der hat sich eben ziemlich lange gezogen. Und es gab dann im Laufe dieses Prozesses eine sehr aktive BürgerInneninitiative, die eben immer dafür geworben hat, Hochwasserschutz mit den bestehenden Bäumen umzusetzen. Und aus einer fachlichen Sicht muss man sagen, das wurde wirklich mehrmals geprüft in mehreren Gutachten, ist das leider so nicht besonders sinnvoll mit den Bestandsbäumen aus den genannten Gründen. Und deswegen ist man in der Verwaltung und in der Politik dazu übergegangen, das neue Hochwasserschutzkonzept zu verfolgen, die sogenannte Stadtstrecke, ohne diese großen Bäume direkt in einem Schuttwall, sondern die Bäume werden neu gepflanzt werden müssen, ein bisschen weiter zurückgesetzt. Und tatsächlich aber auch mit Anpassungen im Stadtraum ist das Thema Fahrradwege für uns total wichtig, um Hochwasserschutzanlagen herum. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Weserlinie die Innenstadt auch extrem prägt und viele Leute da auch dran hängen, an genau diesem Erscheinungsbild mit den großen Bäumen. Und das trägt eben dazu bei, dass das hier relativ viel Konfliktpotenzial mit sich bringt und auch noch nicht ganz befriedet ist, auch wenn für die Verwaltung und auch für den Großteil der Politik völlig klar ist, dass wir den fachlichen Weg jetzt weitergehen müssen und aber eben auch für eine ausreichende Finanzierung sorgen müssen. Das ist dann das Problem, was ich vorhin schon ansprach, auch bei der Finanzierung und bei politischen Entscheidungen braucht es ja immer dieses Bewusstsein, das ist wirklich wichtig und wir müssen dafür Geld einstellen und wir müssen die Bundesmittel entsprechend einwerben.
Mhm. Frau Erbach, Sie waren ja auch in Bremen und haben da zum Beispiel Menschen auch in der Fußgängerzone befragt. Welche Erfahrungen haben Sie denn da so gemacht in Bremen? Also wie gehen die Menschen dort um mit der Notwendigkeit zum Beispiel eines neuen Schutzwalls gegen Hochwasser?
Von meinen Erfahrungen her ist es so, dass das Bewusstsein sehr unterschiedlich ausgeprägt ist und eben natürlich auch sehr stark davon abhängt, wo die Menschen leben. De facto sind die Risikogebiete überhaupt nicht gleichmäßig über die Stadt verteilt. Das ist in Bremen genauso wie in Jakarta oder auch in Alexandria. Und auch wenn wir darüber sprechen, wie lange Städte sich noch halten oder untergehen, dann reden wir eben nicht über das ganze Stadtgebiet, sondern immer über einzelne Gebiete. Und genau, in Bremen war es so, dass wir mit Menschen gesprochen haben, die meinten, ja, sie haben ein Alarmsystem in ihrem Keller, weil das total klar ist, dass dort, wo sie leben, das eine dauerhafte Gefahr ist. Und dann gibt es andere, die haben sich damit fast noch nie irgendwie bewusst beschäftigt und haben wenig Gefühl dafür, wie die Situation eigentlich aussieht. Und dann haben wir mit Obdachlosen gesprochen, die meinten, naja, für sie sei das überhaupt kein Problem, weil sie ja einfach woanders hingehen könnten, wenn das da überflutet wird, wo sie sonst schlafen. Das ist natürlich eine sehr spezielle Perspektive, aber ich fand es in der Hinsicht interessant, dass es auf dieses Grundproblem verweist, dass wir so starre Strukturen haben und einen Teil der Problematik darin liegt, dass wir eben als Gesellschaft sehr verfestigt sind in den Strukturen, wie wir Städte aufgebaut haben.
Frau Menzel, können Sie diese Erfahrung irgendwie teilen?
Ja, ich finde, das adressiert einen ganz wichtigen Punkt. Also man merkt schon, dass je nachdem, mit welchen Menschen man redet, die Betroffenheit natürlich größer oder kleiner ist. Und wenn ich mir jetzt so ein modellhaftes Gebiet in Bremen anschaue, was extrem stark von Überflutung bedroht ist, sind dort vor allem zum Beispiel Freizeitaktivitäten, Vereine, Kleingärten, die eben in einem Überflutungsgebiet sind und die dann natürlich auch entsprechend sich in diesem Prozess mit ihren Bedürfnissen und ihren Belangen einbringen. Das heißt, diese Bedürfnisse und Belange von den Menschen da vor Ort sind natürlich überrepräsentiert in den Beteiligungsprozessen. Das ist ja auch gut so, aber Frau Erbach hat ja auch einen guten Punkt, wenn sie sagt, dass gar nicht alle Bevölkerungsgruppen gleich auf dieses Thema blicken. Logischerweise, wenn ich ein Haus habe, was davon einfach gar nicht betroffen ist, fällt es mir, glaube ich, auch sehr leicht, das auszublenden. Wenn ich jetzt aber ein Verein bin in einem Überflutungsgebiet und wir uns sicher sein können, dass dieses Überflutungsgebiet demnächst in Bremen nicht mehr so genutzt werden kann. Also da sprechen wir jetzt wirklich von nicht morgen, aber es ist schon eine Perspektive, dass wir damit auch umgehen müssen. Dann ist natürlich deren Existenz bedroht und wir müssen uns dann als Politik, als Gesellschaft auch überlegen, wie gehen wir mit der Fläche um, wie gehen wir langfristig damit um und was kann es auch für Ersatz geben für diese Menschen und ihre Bedürfnisse. Das finde ich schon ganz wichtig.
Wann haben Sie denn das letzte Mal eine Flut miterlebt in Bremen?
Also eine Sturmflut, die jetzt wirklich existenziell bedrohlich ist, habe ich persönlich noch nicht miterlebt in Bremen. Was wir immer mal wieder haben in der Sturmflutsaison, ist auf jeden Fall, dass das Wasser so hoch steigt, dass bestimmte Bereiche in Bremen, die aber auch überflutet werden dürfen, überflutet werden. Und was man tatsächlich vor 2 Jahren in der Sturmflutsaison gesehen hat, ist an der besagten Stadtstrecke, über die wir gerade gesprochen haben, dass dort das Wasser dann auch wirklich anfing, so Höhlen in diesen Wall zu graben und die Wurzeln freizulegen von den Bäumen. Also man hat schon sichtbare Zeichen in der Stadt und sicherlich sind auch schon Menschen davon betroffen gewesen. Aber dass wir jetzt wirklich von einer schweren Sturmflut mit Bedrohung von Menschenleben sprechen können. Also es ist schön, dass es das so lange nicht gab. Aber daher kommt vielleicht auch so ein bisschen die fehlende Sensibilität für die Bedeutung dieser Hochwasserschutzanlagen.
Also es gibt so eine Art Flutamnesie, dass man das dann vergisst, dass es die Gefahr nach wie vor gibt und die eigentlich auch steigt.
Genau, ich habe jetzt nochmal eine Übersicht gesehen mit den schweren Sturmfluten in der Vergangenheit. Das ging jetzt wirklich weit zurück, so bis ins 13. Jahrhundert. Und da waren die Opferzahlen in Bremen und in der Umgebung natürlich nochmal ganz andere. Und ich glaube, wir fühlen uns auch alle relativ sicher in der Stadt. Das soll man ja auch. Aber es ist eben nicht so, dass das für immer so bleibt, wenn wir nicht was an den bestehenden Strukturen, an den Anlagen auch tatsächlich ändern.
Ich würde total gerne nochmal nach Jakarta gehen mit den Erfahrungen, die da gemacht werden. Sie haben schon erwähnt, im Norden Jakartas baut die Regierung diesen Küstendamm. Von diesen 39 geplanten Kilometern sind wohl schon so 32 fertig, aber mittlerweile sind da sogar schon Löcher wieder in dem Damm auch. Wie gut ist denn da der Hochwasserschutz und wie gehen die Menschen dort eben auch mit diesem Hochwasserschutz um?
Wir haben in Jakarta schon auf jeden Fall eine sehr problematische Situation. Also es gehört einfach mit zu den gefährdetsten Küstenstädten der Welt. In Jakarta ist es so, dass man diesen Punkt verpasst hat. Und das liegt auch daran, dass dort nicht nur der steigende Meeresspiegel ein Problem ist, der ja bis dato noch sehr langsam gestiegen ist. Also das wird erst ein zunehmendes Problem in den nächsten Dekaden. Und in Jakarta ist es so, dass aber zudem sich das Land absenkt. Und das ist ein Phänomen, was wir in mehreren Küstenstädten haben, aus unterschiedlichen Gründen. In Jakarta ist der Hauptgrund, dass so viel Grundwasser abgepumpt wird. Und dadurch sinkt die Stadt eben zum Teil, also um etwa 10 Zentimeter pro Jahr. Und dadurch hat man jetzt seit in vielen Teilen der Küste eben schon das Problem, dass die Stadtviertel, die direkt hinter der Schutzmauer liegen, die schon unter dem Meeresspiegel sind. Und da werden schon auch regelmäßig Häuser überflutet, Die Häuser, die da direkt betroffen sind, sind überwiegend informelle Siedlungen mit ja bescheidenen Häusern. Und da kommt dann dazu, dass die Stadt zum Beispiel für die Straßen noch verantwortlich ist und die Straßen immer erhöht werden, aber die Häuser immer weiter absinken. Das heißt, absurderweise ist dann oft so ein Meter oder ein halber Meter zwischen Straße und Türschwelle, was natürlich zum einen sehr unpraktisch ist, um irgendwie in sein Haus rein und auch wieder rauszukommen. Und auf der anderen Seite natürlich auch in diesen Flutszenarien dazu führt, dass einfach die Häuser noch viel mehr volllaufen.
Und wie gehen Menschen eben damit um? Also mich würde das ganz schön wütend machen, wenn sozusagen die Straße vor meiner Haustür immer höher wird und ich irgendwie immer mehr in Gefahr gerate, dass mein Haus überschwemmt wird.
Auch das ist interessant in der Hinsicht, dass es in den Teilen, die ich jetzt dort kennengelernt habe, wo ich Zeit verbracht habe, schon so ist, dass Menschen dann doch auch sich an diese Situation sich zwar nicht mit ihr abfinden, aber sich insofern an sie gewöhnen, dass sie ihre Strukturen und Mechanismen entwickeln, um irgendwie damit zurechtzukommen. Und das heißt in manchen Fällen wirklich wochenlang irgendwie im knietiefen Wasser zu leben. Es heißt in manchen Fällen dann in den ersten Stock von seinem Haus umzuziehen. Und das heißt tatsächlich auch ganz viel auf sozialen Zusammenhalt zu setzen. Also ganz vieles funktioniert dann dort nur darüber, dass die Menschen sich in verschiedenen Formen organisieren, gegenseitig helfen, sich gegenseitig aufnehmen.
Gibt es auch städteplanerische Ideen, zum Beispiel Häuser als Pfahlbauten zu erhöhen?
Ja, also im Moment ist das Hauptprojekt ist das der sogenannte NCICD-Plan. Das ist ein groß angelegter Küstenschutzplan und eben auch diese Schutzmauer, von der ich jetzt gesprochen habe, die ist schon Teil davon. Und der erweiterte Plan, von dem noch nicht sicher ist, ob er umgesetzt werden kann, würde aber nochmal eine größere Schutzmauer weiter draußen im Meer beinhalten und eine Pumpe, die dann das Wasser, was von den Flüssen in die Stadt reinfließt, immer nach draußen ins Meer pumpt. Also man muss sich eben vorstellen, es kommt immer Wasser nach durch diese 13 Flüsse in der Stadt, aber das ist auch in sehr vielen Küstenstädten so, was ja dann weggepumpt werden muss, wenn der Zugang zum Meer nicht mehr gegeben ist. Und so entwickeln sich dann sehr große, sehr komplexe Infrastrukturen. Wie gesagt, im Fall von Jakarta ist auch leider noch gar nicht sicher, ob das überhaupt funktionieren wird.
Also das sind natürlich schon sehr extreme Beispiele aus Jakarta. Jetzt aber nochmal wieder zurück nach Bremen. Bremen liegt ja auch noch nicht mal sozusagen direkt an der Küste. Das ist dann Bremerhaven. Aber immerhin mit der Weser ein direkter Zugang zum Meer. Frau Menzel, wie sehen sozusagen Anpassungsstrategien in Bremen aus?
Ja, was man, glaube ich, erstmal dazu wissen muss, ist, dass Wasser in Bremen nicht gleich Wasser ist. Also wir haben eben das Problem mit Sturmfluten durch den ansteigenden Meeresspiegel. Und auch wenn wir nicht direkt an der Küste liegen, ist Bremen eine Großstadt mit extrem hohem Tidehub. Also wir merken das hier in der Stadt tatsächlich auch, die Gezeiten und alles, was dazu gehört. Und dann haben wir in Bremen aber auch noch die Situation, dass der Grundwasserspiegel nicht ganz unproblematisch ist und eben auch die Flüsse, die Frau Erbach gerade erwähnte, extreme Überflutungsrisiken an manchen Stellen bieten. Und das ist dann aber keine Sturmflut oder da ist jetzt nicht unbedingt der Meeresspiegel vielleicht der allererste Faktor, sondern das sind dann Starkregengefahren, die wir auch noch haben. Also das Wasser kommt hier auch gern mal von mehreren Seiten und das ist dann auch was, was man erstmal differenzieren muss, sowohl in der Kommunikation gegenüber der Bevölkerung, aber eben auch in der Klimaanpassung. Wenn wir jetzt aber mal beim Küstenschutz bleiben, Bremen rechnet eben mit diesem RCP-Szenario 8,5. Und das bedeutet, dass wir uns schon auch auf schwere Klimawandelveränderungen einstellen in der Stadt und dementsprechend eben auch Maßnahmen planen, wie zum Beispiel die Hochwasserschutzmaßnahmen. Und da eben auch die Voraussetzung haben, dass alles, was wir jetzt planen, dass das alles auch noch aufstockbar um einen Meter sein muss, weil wir eben auch gar nicht wissen, welches Szenario trifft jetzt wie ein. Wir haben schon eine sehr vorsichtige Schätzung jetzt mit den neuen Baumaßnahmen, aber es kann auch immer noch schlimmer kommen, sag ich mal. Das haben wir jetzt die letzten Jahre auch erlebt bei den neuen IPCC-Berichten, wie sich tatsächlich die Klimaprognosen auch noch mal ins Dramatische kehren können. Und ich glaube, darauf muss man auch als eine norddeutsche Stadt, die jetzt vielleicht teilweise ein bisschen entfernter von diesen ganz harten Klimawandelveränderungen, wie Frau Erbach sie gerade aus Jakarta beschrieben hat, weiter weg ist. Aber auch auf uns wird es zukommen.
Mich würde da ja noch interessieren, wie eigentlich diese Zeithorizonte in der Stadtpolitik verhandelt werden. Also was ich weiß von diesen Bremer Deichschutzplänen, bezieht man sich da in der Regel immer auf 2100? Wird es diskutiert, bis wann man überhaupt planen sollte? Wird es aktualisiert? Gibt es da unterschiedliche Positionen dazu?
Also 2100 ist komplett korrekt. Das ist die Zahl, mit der gerade in der Stadtplanung im Hochwasserschutz gearbeitet wird. Und dann kann man, glaube ich, dazu einmal sagen, dass wir mit Bremen und Niedersachsen einen Generalplan Küstenschutz verfolgen. Und darauf, auf diesem Generalplan Küstenschutz, beruhen dann eben auch die Maßnahmen, über die wir gerade schon teilweise gesprochen haben. Mir geht es da tatsächlich auch so, dass ich denke, 2100, das werde ich jetzt vielleicht nicht mehr erleben, aber es ist auch nicht ewig weit weg. Und da spielt dann so ein bisschen rein, dass wir eben sagen, okay, wir haben immerhin noch ein bisschen Spielraum, wir können es nochmal ein bisschen aufstocken. Alles, was wir jetzt planen, ist nochmal leicht veränderbar. Und trotzdem finde ich ganz interessant, dass manche Leute dann doch schon noch viel weiter denken. Was jetzt in Bremen gerade auch eine relativ neue Diskussion ist, ist der Bau von einem Wesersperrwerk in der Nähe von Bremerhaven. Und das sind so Gedanken, die jetzt aufkommen, die auch ein bisschen erschreckend sind. Also die schon sehr weit in die Zukunft gucken und sich genau die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn all das, was wir jetzt gerade machen, nicht mehr ausreicht?
Ja, also ich glaube, es ist ja auf jeden Fall eine totale Chance, dass man hier so weit im Voraus jetzt planen kann und es eine Möglichkeit gibt zu sagen, mit diesen Maßnahmen sind wir bis 2100 da relativ sicher und dann darf man eben nur nicht immer den Moment verpassen, das dann zu aktualisieren und dann ist es halt irgendwann 2120, weil ich in diesen beiden anderen Städten, mit denen ich mich jetzt seit mehr auseinandergesetzt habe, eben sehe, wie schwierig das dann wird, wenn man dann eigentlich nur noch akut reagieren kann. Dann werden eben Leute zum Beispiel von jetzt auf gleich zwangsumgesiedelt, wo man sagen könnte, man kann frühzeitig irgendwie langfristige Pläne machen, die vorsehen, dass bestimmte Zonen zum Beispiel gar nicht mehr bebaut werden und sich dann irgendwie langsam aus denen zurückziehen.
Wie kann man so eine nachhaltige Planung und diese Transformationsprozesse vielleicht auch besser vermitteln und kommunizieren? Welche Rolle könnten da zum Beispiel auch Kulturinstitutionen oder eben auch KünstlerInnen spielen in einer Vermittlung? Weil da haben Sie sich ja auch sehr viel mit beschäftigt, Frau Erbach.
Ja, also ich glaube, auch das ist von Standort zu Standort und Situation zu Situation sehr unterschiedlich. Also in Alexandria zum Beispiel, ja, hat mir jemand von dort gesagt, so es ist, macht gar keinen Sinn, mit Menschen hier über die Situation in 10 Jahren zu sprechen, weil die wirtschaftliche Lage so schlecht ist, dass die Menschen mit dem nächsten und vielleicht noch dem übernächsten Jahr beschäftigt sind. Für alles darüber hinaus ist gar keine Kapazität da bei den allermeisten Einwohnerinnen. Und das ist zum Beispiel dann natürlich eine sehr andere Situation als die, die wir jetzt halt in Bremen haben. Wenn wir jetzt auf den deutschen Raum gucken, ist ein ganz wichtiger Teil eben das, was Frau Menzel schon angesprochen hat, dieses im öffentlichen Raum sichtbar machen und sich als Bevölkerung bewusst machen, wie elementar diese Strukturen sind. Und dann eben auch auf politischer Ebene zu verinnerlichen, dass es eben ein Aushandlungsprozess ist, dass Klimaanpassung keine ausschließlich technische Frage ist, wo es nur darum geht, wie hoch soll der Deich sein, sondern es ist die Frage, wer wird wann zu welchem Preis geschützt. Und von daher sind es einfach viele Aushandlungsprozesse, die auch nicht irgendwann abgeschlossen sein werden, die müssen kontinuierlich geführt werden. Und weil Sie jetzt noch explizit nach Kulturinstitutionen gefragt haben, genau das hat bei uns im Projekt über diesen Hintergrund mit kulturellem Erbe, haben wir mit Kulturinstitutionen zusammengearbeitet und die sind neben anderen Akteuren eine Gruppe von Akteuren, die helfen kann, eben dieses Thema ganzheitlicher zu betrachten. Und zum Beispiel zu sehen, dass es eben auch um soziale und emotionale Herausforderungen geht. Wie die Aufgabe dieser Platanen, die halt für viele ein Wahrzeichen der Stadt ist, mit denen sich viele identifizieren. Und in dem Moment muss man damit umgehen und muss sich fragen, naja, warum sind die denn so wichtig? Kann man damit anders umgehen oder kann man Prozess schaffen, um sich davon loszulösen.
Frau Mentel, können Sie sich denn vorstellen, dass zum Beispiel die Stadtstrecke irgendwie mal zu einem kulturellen Erbe wird für die Stadt Bremen, mit dem man sich dann identifizieren kann?
Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ich glaube, es ist total gut, darauf zu blicken, was man auch gewinnt. Das Thema ist ja schon ein bisschen bedrückend, weil man darüber redet, was man verliert und wie sehr man bedroht ist in unterschiedlichen Szenarien. Aber ich glaube auch, dass wir mit der Umgestaltung von dem Weserufer auch noch einiges gewinnen können. Also sowohl in der Aufenthaltsqualität als auch vielleicht ein neues kulturelles Erbe hinzuzugewinnen. Das wäre natürlich sehr schön. Da müsste man sich natürlich fragen, wie schafft man es, dass Leute sich auch wieder mit dieser Stadtstrecke dann identifizieren, dass sie damit Erinnerungen verbinden, vielleicht schöne Erlebnisse feiern können. Das wäre natürlich alles wünschenswert. Und ich glaube auch, dass das passieren kann. Ich würde total gern nochmal auf diese etwas schmerzhaften Aushandlungsprozesse nochmal zu sprechen kommen, weil wir im Rahmen der Stadtstrecke mehrere Abschnitte umsetzen werden und wir gerade aktuell das Thema in der Politik haben, den Abschnitt 4, also den letzten Abschnitt, politisch einmal abzusegnen in der aktuellen Planung. Und da ist es tatsächlich so, dass HausbesitzerInnen teilweise ihr Privatgrundstück auf der Hochwasserschutzanlage oder teilweise mit der Hochwasserschutzanlage so verbunden haben. Und da jetzt die Frage im Raum steht, dass tatsächlich privater Grund zurückgewonnen werden muss, um eine adäquate Hochwasserschutzlösung zu schaffen. Und das ist natürlich auch nochmal ein irrer Eingriff. Und das erfordert total viel Kommunikation. Und das, was Frau Erbach auch sagte, wer wird zu welchem Preis, ich glaube, so hatten Sie es gesagt, geschützt? Das finde ich eine total gute Frage. Und da kommt es eben auch drauf an, dass den Menschen bewusst gemacht wird, warum ist das wichtig? Warum schützt es euch? Und was gewinnt ihr aber auch vielleicht dafür? Denn auch bei diesem vierten Abschnitt wird es so sein, dass wir eine sehr viel entspanntere Verkehrslage am wunderschönen Weserufer haben werden und vielleicht auch nochmal eine andere Aufenthaltsqualität. Und das kann ja tatsächlich Hand in Hand gehen.
Ich habe an dieser Stelle auch nochmal zu diesem, wer wird zu welchem Preis wie geschützt, eine Frage. Es gibt ja eine Deichgebühr in Bremen. Was steckt da dahinter? Also was ist das für eine Geschichte?
Genau, in Bremen haben wir die Besonderheit, dass es zwei Deichverbände gibt, den Deichverband am linken Weserufer und den Deichverband am rechten Weserufer. Und bei uns die GrundstückseigentümerInnen eine Abgabe zahlen, also automatisch Mitglied dieses Deichverbandes sind. Und das eben auch eine bedeutende Einnahmequelle für diesen Deichverband und für Unterhaltungsmaßnahmen ist.
Und Sie sprachen jetzt eben von Zurückgewinnung von den EigentümerInnen, die eben direkt irgendwie Grundstücke an oder auf der Deichanlage haben. Das ist dann ja eigentlich Enteignung.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob dieses Wort an der Stelle so passend ist. Es ist, finde ich, ein Aushandlungsprozess und ein Bewusstmachen. Aber natürlich, also in letzter Konsequenz, wenn wir uns jetzt vorstellen, da ist eine Eigentümerin, die sich bis zum Ende weigert und an deren Grundstück aber das Gelingen dieses Bauprojekts hängt, dann passt der Begriff wahrscheinlich schon eher. Aber so wie ich den Stand gerade wahrnehme, gelingt es ganz gut, tatsächlich im Dialog mit den Leuten die Bedeutung einmal bewusst zu machen. Und tatsächlich gab es auch nochmal Planungsänderungen, die bewirkt haben, dass der Einschnitt eben nicht ganz so groß ist. Also am Anfang hatten irgendwie die Menschen, glaube ich, Angst, dass sie ihren kompletten Garten abgeben müssen. Und das ist jetzt aber gar nicht mehr der Fall. Also wir sind ja auch ständig am Lernen, was eine effizientere und sichere Planung von diesen Hochwasserschutzanlagen angeht.
Mhm. Frau Erbach, genau auf diesen Fall jetzt geblickt, wie kann man mit guten Argumenten aus wissenschaftlicher Perspektive Menschen in Bremen davon überzeugen, dass das eben auch für den sozialen Zusammenhalt, also für eine Solidargemeinschaft wichtig ist, zu überlegen, wie wird wer zu welchem Preis geschützt?
Also ich glaube, zum einen wäre ich sehr vorsichtig mit dieser Formulierung von, wie kann man Menschen überzeugen. Das stellt sich natürlich aus einer politischen Perspektive schnell so dar. Man ist jetzt zum Schluss gekommen und das muss gemacht werden und jetzt müssen da die Bürgerinnen mitgenommen werden. Und trotzdem ist es natürlich so, dass es hier auch um Fragen von Solidarität geht. Und natürlich wäre es irgendwie für das Allgemeinwohl gut, wenn manche Leute wie in diesem Fall vielleicht zum Beispiel bereit wären, 2 Quadratmeter von ihrem Garten abzugeben. Ja, da könnte man ansetzen mit kurzfristigeren Projekten wie verschiedenen Dialog- und Partizipationsprozessen, wo dann natürlich wichtig ist, dass die Leute auch wirklich einen Einfluss haben und es nicht nur gemacht wird, damit man am Ende sagen kann, ja, es gab ja auch den Dialogprozess. Und dann aber, glaube ich, gibt es natürlich auch diese langfristige Aufgabe, wo es darum geht, einen gewissen Zusammenhalt in der Stadt zu fördern. Und da sind wir schon auch wieder irgendwie bei Kulturakteuren unter anderem, wo man eben sagen muss, es ist ganz gefährlich, den Standpunkt einzunehmen, wie wir es gerade in Berlin zum Beispiel ein bisschen haben, zu sagen, oh Gott, wir haben kein Geld, wir haben so viele wichtige Herausforderungen. Naja, das, wo wir jetzt erstmal streichen, ist irgendwie im sozialen und kulturellen Bereich, weil man da kurzfristig das Gefühl hat, das fehlt jetzt erstmal keinem. Aber wenn der Preis dann ist, dass man auf lange Sicht eben zum Beispiel eine Form von Zusammenhalt und Orte des Austauschs verliert, ist es extrem wichtig, auch Ressourcen zu stecken in soziale Gefüge.
Frau Menzel, denken Sie das auch, ja?
Also das finde ich auch nochmal einen total guten Hinweis, weil ich gerade merke, dass wir da vielleicht auch noch ein bisschen zu wenig machen. Also vielleicht haben Sie auch noch ein gutes Beispiel, Frau Erbach, wo es ein bisschen konkret wird, was Formate angeht oder ob es dann eher künstlerische Installationen sind oder soziale Treffpunkte, wo Leute sich austauschen. Das würde mich tatsächlich nochmal sehr interessieren.
Also ja, was wir tatsächlich gemacht haben im Rahmen von unserem Projekt, war in Zusammenarbeit mit dem Kollektiv Rotterdam Presenta eine Ausstellung, bei der wir auch mit dem THW zusammengearbeitet haben. Und Teil dieses Ausstellungskonzeptes war es, zu lernen, wie man Sandsäcke befüllt und stapelt, also diese klassischen Hochwasserschutzsandsäcke, die auf jeden Fall jeder schon mal im Fernsehen gesehen hat. Aber bei sowas konnte ich mir schon vorstellen, dass das zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, das an einem Tag im Jahr immer zu machen. Oder da, wo eh Stadtfest ist oder so, immer mit dem THW so eine Aktion zu machen, wo man irgendwie mehr Wissen darüber, wie das funktioniert, in der Bevölkerung verankert, aber eben auch das Bewusstsein irgendwie dafür weckt und merkt, es ist einfach eine Aufgabe, die wir hier gemeinsam haben.
Mir fällt gerade noch ein, dass ich vor dem Gespräch schon ein bisschen grinsen musste, weil wir tatsächlich vielleicht so einen Mini-Anfang schon gemacht haben. In Bremen gibt es das Bremer Zentrum für Baukultur, nennt es sich. Und da hatten wir tatsächlich vor einigen Monaten eine Fotoausstellung, auch mit Jakarta-Bildern tatsächlich. Deswegen fand ich das so schön, wo es eben auch darum ging, diesen baukulturellen Akteur einzubinden, beziehungsweise das war deren Initiative, die dann eben erstmal auf so einer kulturellen Ebene geschaut haben, wie verschiedene Städte mit dieser Situation umgehen und das eben fotografisch festgehalten haben und das eben eine kleine Ausstellung war, wo man auch hingehen konnte und so ein paar Vergleiche gesehen hat. Und ansonsten finde ich das aber eine gute Anregung, auch gerade mit dem THW und mit diesen doch sehr prägnanten Sandsäcken, das werde ich mir auf jeden Fall merken.
Ja, das mit der Ausstellung ist auch kein Zufall. Die ist ein bisschen quasi ein Randprodukt von unserem Projekt. Jan-Philipp Possmann hat diese Ausstellung kuratiert und der ist Teil von unserem Projekt und die Fotos sind zum Teil von Menschen, die wir in Jakarta kennengelernt haben.
Ja, witzig. Aber ja, schön. Dann kennen Sie das ja bestens.
Ja.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie sich auf diesem Wege dann nochmal richtig kennengelernt haben, obwohl Sie sich eigentlich durch die Ausstellung schon auf eine Art und Weise verbunden haben miteinander. Ich danke Ihnen sehr für dieses ganz spannende Gespräch, wo wir geschafft haben, eine Brücke zu bauen, im wahrsten Sinne des Wortes, und Deiche zu bauen zwischen Bremen, Jakarta und Alexandria. Vielen, vielen Dank an Bitja Menzel, Mitglied der Bremischen Bürgerschaft von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich sage mal Moin nach Bremen. Vielen Dank.
Genau, Moin. Und danke auch, es war sehr schön.
Und vielen Dank an Therese Erbach, wissenschaftliche Mitarbeiterin am RIFS. Sie forscht zu Klimawandelanpassung und zur Rolle von kulturellem Erbe in Transformationsprozessen in Küstenstädten. Vielen Dank für Ihre spannenden Erfahrungen, die Sie mit uns geteilt haben, und tollen Gedanken.
Ja, vielen Dank auch von mir an alle Beteiligten.
Das war Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch. Danke an Sebastian Vanier, der den Podcast entwickelt hat und auch für Recherche und Regie verantwortlich ist. Danke an Helmholtz Klima und vielen Dank für die Unterstützung von Christina Camier vom RIFS, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am GfZ Potsdam. Mein Name ist Julia Fissmann und ich freue mich, wenn Sie uns weiterempfehlen und auch in die anderen Folgen von Helmholtz Talks, Wissenschaft und Politik im Gespräch reinhören. Bis zum nächsten Mal.